willkommen, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von Das Gehirn und seine Helfer – Neuroanatomie im Gespräch. Wir sprechen über die Inhalte des Fachbuches Neuroanatomie – Struktur und Funktion, geschrieben von Herrn Trepel. Und heute sind wir im Buch in dem Kapitel 5 und 6 unterwegs. Der oder die aufmerksame Zuhörerin stellt in diesem Moment fest, dass wir das Kapitel 4 überschlagen haben. Im vierten Kapitel geht es um Übersicht über Gliederung und Außenansicht des Gehirns. Wir wollen es jetzt gar nicht so intensiv besprechen, aber vielleicht können Sie, Herr Trepel, einen kleinen Einblick geben, was denn in diesem Kapitel so zu erfahren ist.
Also in diesem vierten Kapitel, da gucken wir uns einmal das Gehirn von außen an. Aber nur mit einer groben Übersicht, damit wir uns in den darauffolgenden Kapiteln, wo die einzelnen Hirnbereiche dann abgehandelt werden, einfach besser zurechtfinden. Die werden dann makroskopisch dann nochmal detaillierter besprochen, aber für die Übersicht ist wichtig. Das heißt, alles, was wir so mit bloßem Auge ohne Mikroskop von außen am Gehirn erkennen können und wie wir es einteilen können, das bietet sich jetzt in so einem Podcastgespräch nicht so richtig an, das en Detail zu betrachten. Dazu muss man einfach ein bisschen die Bilder mit ansehen. Aber auch für unser Gespräch heute, glaube ich, ist es schon mal wichtig, dass wir ein paar Grundbegriffe uns klar machen, wie das Gehirn gegliedert ist, weil das kommt jetzt einfach immer wieder vor, wenn wir uns unterhalten. Na, da ist also zum einen die Gliederung in Hirnstamm mit den voneinander abgrenzbaren Bereichen Medulla oblongata, Pons, Mesencephalon, auf Deutsch heißt es dann verlängertes Mark, Brücke und Mittelhirn. Dann das Kleinhirn, Cerebellum, dann das Zwischenhirn, was über dem Hirnstamm ist, Diencephalon, und das Großhirn, Telencephalon. Diese Einteilung, die sollte man so grob verstanden haben.
Genau, und den ersten Teil, den Sie gerade genannt haben, darum geht es heute. Der Titel der heutigen Folge lautet nämlich »Der Hirnstamm, unscheinbar, aber tiefgründig«. Und wie tiefgründig der ist, das wollen wir nun erfahren. Der Hirnstamm, also die Struktur, die anatomisch zwischen dem Rückenmark einerseits und den höheren Hirnstrukturen wie dem Zwischen- und Großhirn liegt. Wozu brauchen wir die denn und geht es notfalls auch ohne?
Es geht nicht ohne. Ein paar ganz lebenswichtige Dinge mit den dafür verantwortlichen Koordinationszentren ist dort lokalisiert. Atemzentrum zum Beispiel, Kreislaufzentrum, Schlucken und solche Dinge. Das heißt, die Nervenkerne, die dort liegen, die sind lebenswichtig. Dann haben wir durchführende Bahnen durch den Hirnstamm. Das ist auch sozusagen ein Durchfahrtsbahnhof, wenn man will, für Bahnen vom Gehirn zum Rückenmark und vom Rückenmark rauf. Auch die sind natürlich extrem wichtig. Wenn die durchtrennt sind, kommt im Großhirn nichts mehr an. Dann kann zwar ein Bewusstsein vorhanden sein, aber es kriegt keinen Input mehr und kann sich nicht mehr äußern, obendrein. Also der Hirnstamm ist extrem wichtig. Dann hat er eine direkt bewusstseinssteuernde Wirkung. Es sind Zentren da drin, über die sprechen wir später noch, die uns überhaupt ein Wachbewusstsein ermöglichen. Also alles zusammengenommen, Leben ohne Hirnstamm ist undenkbar. Mit einer Einschränkung. Wenn man zum Beispiel eine schwere Durchblutungsstörung im Hirnstamm hat, dann kann das betroffene Individuum schon am Leben gehalten werden durch eine maschinelle Beatmung. Mhm. Der Kreislauf funktioniert, der wird zwar beeinflusst durch den Hirnstamm, aber funktioniert zunächst eigentlich auch ohne das, aber die Atmung nicht. Und wenn man die Atmung aufrechterhält durch eine maschinelle Beatmung, dann geht das. Aber das geht in der Regel nicht über sehr lange Zeit. Obendrein kommt es zu einem Koma durch Ausfall von den bewusstseinssteuernden Elementen im Hirnstamm.
Es sind also wirklich, wie man hören kann, lebenswichtige koordinierende Zentren zum einen, und da kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber es gibt auch noch weitere wichtige Kernstrukturen im Hirnstamm, richtig?
Ja, richtig. Also die Hirnnervenkerne zum Beispiel. Wir haben ja 12 Hirnnerven auf jeder Seite, also rechts und links jeweils 12. Und viele von denen führen dann Nervenfasern aus mehreren Hirnnervenkernen im Hirnstamm, weil sie unterschiedliche funktionelle Komponenten haben, also somatomotorisch, allgemein oder speziell viszeromotorisch, somatosensibel und so weiter. Insgesamt gibt es deswegen, weil es für jede von diesen Qualitäten, die ich gerade genannt habe, gibt es eigene Hirnnervenkerne. Also es hat nie ein Kern gleichzeitig eine motorische Funktion und eine sensible zum Beispiel. Deswegen gibt es insgesamt 18 Hirnnervenkerne im Hirnstamm, auf jeder Seite, zusammen also 36. Und die werden zum Teil sogar noch weiter untergliedert in zusätzliche Subkerne sozusagen. Nur der erste und zweite Hirnnerv, die haben ihre Kerngebiete nicht im Hirnstamm, die haben es weiter oben im Gehirn. Also das ist alles zusammengenommen trotz der eher schlichten äußeren Gestalt schon eine ganz schön komplexe und vielfältige Struktur dieser Hirnstamm.
So hört sich's auch an. Also die Hirnnervenkerne scheinen ja eben auf den ersten Blick, wie gerade schon gesagt, sehr kompliziert zu sein. Nun gibt es im Buch aber eine besondere Eselsbrücke und die finde ich immer ganz besonders klasse. Und diese kann helfen. Es geht dabei um den Besuch in einer Eisdiele. Erzählen Sie mal, was hat denn die Wahl zwischen Erdbeer, Schokoladeneis oder doch Zitroneneis damit so zu tun?
Naja, das Problem mit der Komplexität von den Hirnnervenkernen, das entsteht ja nicht nur dadurch, dass es viele Hirnnerven und noch viel mehr zugehörige Kerne dazu im Hirnstamm gibt, sondern auch dadurch, dass zum einen manche Hirnnerve mehrere Kerne verwenden, aber auch manche Kernefasern von mehreren Hirnnerven erhalten bzw. in mehrere Hirnnervenaxone in die Peripherie schicken. Man könnte auf diese Eisdielen-Analogie kommen, die Sie erwähnt haben. Die ist im Buch detaillierter beschrieben und man versteht sie vielleicht besser, wenn man sich mit den einzelnen Hirnnerven und den dazugehörigen Kernen schon ein bisschen beschäftigt hat. Aber das Prinzip, das lässt sich auch so ohne die vielen Details ganz gut erklären. Also stellen wir uns vor, eine Gruppe von 12 Menschen, im Buch sind das Studierende, nach einer bestandenen Prüfung, gehen in eine Eisdiele. Alle 12 sehen ein bisschen anders aus und haben eigene Geschmacksvorlieben. Und diese 12, die wären dann die Hirnnerven. Und die 12, die stehen jetzt hinter der berühmten Plexiglasscheibe mit den 18 verschiedenen Eissorten. Und diese 18 verschiedenen Eissorten, die sind die Hirnnervenkerne. Und jetzt wählt sich jeder oder jede Studierende eine oder mehrere Sorten Eis aus. So wie bei den Hirnnerven und ihren Kernen. Einige Hirnnerven haben nur aus einem Kernfasern, zum Beispiel wenn sie rein somatomotorisch sind. Und andere aus mehreren, wenn sie zum Beispiel gemischt, allgemein und sensibel bis sensibel sind und gleichzeitig vielleicht noch somatosensibel. Also ein Studierender ist zum Beispiel ganz bescheiden, wählt nur eine Kugel Erdbeereis, zum Beispiel der Nervus abducens, der ist rein somatomotorisch, eine Sorte nur von einem Kern. Und ein anderer ist ein bisschen gierig, wir können ihn uns vielleicht deswegen ein bisschen größer und dicker vorstellen. Der wählt gleich aus 4 verschiedenen Sorten Eis je eine Kugel. Zum Beispiel der Nervus vagus, der ist allgemein viszeromotorisch, speziell viszeromotorisch, allgemein somatosensibel und viszeronsensibel. 4 verschiedene Eissorten. Am Schluss hat dann jeder der 12 Studierenden bzw. Hirnnerven aus mindestens einem Topf, Hirnnervenkerne, Eis in seiner Waffel. Und aus jedem Topf ist mindestens eine Kugel bei einem der Studierenden in der Waffel. Das kann man sich auch in andere Analogien übersetzen, die einem vielleicht näher liegen als Eis. Zum Beispiel eine Gruppe von 12 Leuten geht zum Kleider einkaufen und so weiter. Kann man sich dann ganz ähnlich vorstellen. Aber ich fand, das mit der Eisdiele trifft es eigentlich ganz gut. Zumal ja die Eiskugeln in der Regel schön bunt sind und dann ein bisschen an die Einfärbung der Hirnnervenkerne bei der bildlichen Darstellung im Buch auch aussehen.
Absolut, eine sehr gute Geschichte, Idee, wie man sich das eben merken kann oder erarbeiten kann. Ja, kann man koordinierende Zentren denn einerseits und die Hirnnervenkerne als reine Ausführungs- oder Schaltstellen andererseits überhaupt streng trennen?
Nein, das kann man nicht so leicht. Zum Teil sind die Hirnnervenkerne direkt in diese koordinierenden Zentren eingebunden, also sind ein Teil von diesen Regelkreisen, die zum Beispiel das Schlucken ermöglichen und so weiter. Und zum Teil aber gibt es auch eigenständige Kerne, die jetzt gar nicht Hirnnervenkerne brauchen, wie zum Beispiel Atemzentrum. Ne? Braucht in dem motorischen Teil überhaupt keinen Hirnnerv. In dem zuführenden Teil, im Sinne von, wie ist denn der Kohlendioxidspiegel im Blut, wie ist der Sauerstoffspiegel im Blut, braucht es durchaus den Input von Hirnnerven. Also insofern, oft ist es so ein bisschen dazwischen, in Teilen aber auch ganz unabhängig.
Eine wichtige Funktion des Hirnstamms ist ja auch die Steuerung der Bewegungen unserer Augen. Können Sie uns dazu mal ein bisschen was erzählen?
Augenbewegungszentren sind eine komplizierte Geschichte, aber es lohnt sich, sich mit denen zu befassen, weil das was ganz Grundlegendes ist. Also Augenbewegungen müssen ja extrem präzise sein. Wir haben ja 2 Augen und die 2 Augen sind logischerweise nicht an derselben Stelle, sondern die sind versetzt. Und wenn da zwei Bilder reinkommen ins Gehirn von versetzten Augen, die dann auch ein versetztes Bild ergeben, dann sehe ich ja alles doppelt. Mhm. Also das heißt, diese Bilder, die müssen immer so gesteuert werden, dass das, was das Gehirn von diesem doppelt reinkommen, abstrahieren und weglöschen muss, damit es ein Bild ist, damit das immer gleich bleibt und nicht in jeder Millisekunde anders. Also müssen diese beiden Augen sich immer 100% synchron bewegen, es sei denn, man fixiert etwas ganz in der Nähe, dann wird es konvergent. Und dazu braucht es relativ komplexe Steuerung und die funktioniert ganz wesentlich über den Hirnstamm. Da haben wir Augenbewegungszentren in allen drei Bereichen, Mittelhirn, Brücke, verlängertes Mark bzw. Medulla oblongata. Und die sind in verschiedenen Hierarchien organisiert. Da können wir also unterscheiden, einmal die Zentren oder die Kerne, die direkt Augenbewegung auslösen. Das sind in der Regel dann motorische Hirnnervenkerne, die zu den Augenmuskeln ihre Axone senden. Da gibt es drei verschiedene. Das ist der Kern von dem Nervus abducens, von dem Oculomotorius und Trochlearis. Und diesen Zentren, die arbeiten eben nicht eigenständig, sondern die sind zwar miteinander so vernetzt, dass die Bewegung eines Auges immer die Bewegung des anderen Auges mit sich zieht, aber die kriegen ihre Informationen, wie sollen sie sich denn bewegen von woanders her? Und da gibt es vorgeschaltete sogenannte horizontale und vertikale Blickzentren, die die Blickbewegung horizontal und vertikal auslösen und koordinieren. Also das heißt, diese Information, beweg mal dein Auge, gelangt nicht direkt von dem Großhirnkortex zu den Augenmuskelkernen, sondern über diese Zwischenstationen, weil die ganz viel zusätzliche Informationen noch enthalten, wie bewegt sich der Körper gerade und so weiter und muss sich dagegen balancieren mit den Augen, damit das Blickziel schön stabilisiert werden kann auf der Netzhaut. Das horizontale Blickzentrum ist im Pons lokalisiert, das vertikale im Mesencephalon, im Mittelhirn. Und dann gibt es eine dritte Hierarchie, das sind die Zentren, die diesen horizontalen und vertikalen Blickzentren wieder vorgeschaltet sind. Und die steuern die horizontalen und vertikalen Blickzentren. Entweder für willkürliche Blickeinstellbewegungen, das ist das frontale Blickzentrum im Frontallappen des Großhirns, oder Blickfolgebewegungen, also wenn ich einen Gegenstand, der sich bewegt, Folge und, dabei im Blick behalten will, das ist eher dann parietal im Großhirn angesiedelt.
Okay, also es hört sich tatsächlich sehr kompliziert an, aber man hat es doch gut verstanden. Es geht auch intensiv weiter, denn im Buch ist in diesem Kapitel, im Hirnstammkapitel, eine Struktur über mehrere Seiten beschrieben, die ziemlich kompliziert und heterogen erscheint. Die Formatio reticularis, habe ich es erstmal richtig gesagt?
Formatio.
Formatio reticularis, na, fast. Was hat es denn damit auf sich?
Die Struktur ist eigentlich gar nicht so kompliziert, nur wenn man sie immer als Ganzes denkt. Aber die ist etwas sehr Heterogenes und lässt sich untergliedern in einzelne Bereiche, die ganz für sich funktionieren und deswegen gar nicht in diesem großen Kontext Formatio reticularis unbedingt immer mitgedacht werden müssen. Wenn man das aber als Ganzes anguckt, dann könnte man sagen, das ist so eine netzförmig verteilte Ansammlung von Neuronengruppen, die sich über den ganzen Hirnstamm verteilen und immer wieder innerhalb dieser netzförmigen Verteilung zu kleineren oder größeren Kernen verdichten, sodass man sie abgrenzen kann und dann tatsächlich auch einen eigenen Namen vergeben kann. Die Namen sind jetzt hier für das Gespräch und das Grundverständnis gar nicht so wichtig. Lassen wir mal außen vor. Und innerhalb dieses Netzes von Kernen, da lassen sich einzelne Gruppen immer wieder abgrenzen, die dann so funktionelle Zentren bilden. Zum Beispiel für das Erbrechen. Es gibt ein Brechzentrum im Hirnstamm, das zur Formatio reticularis gehört. Oder das schon erwähnte Kreislaufzentrum. Oder das Atemzentrum. Die alle gehören zur Formatio reticularis. Das überlappt sich sehr wenig. Also das heißt, die meisten Kerne bedienen halt eins von diesen Zentren und deswegen muss man das gar nicht immer in diesem ganzen großen, komplizierten Kontext denken, sondern kann jedes einzelne dieser Zentren einzeln angucken und dann ist es nicht mehr so kompliziert. Aber diese Zentren bestehen fast immer aus mehr als einem Kern. Das ist sozusagen, diese Formatio reticularis ist dadurch charakterisiert, dass sie eher im Konzert mit seinen Nachbarn gut funktioniert und nicht so sehr als Einzelkern, aber eben auch nicht immer das ganze Formatio reticularis Netzwerk. Und diese Zentren sind lebenswichtig an vielen Stellen. Wenn zum Beispiel die Atmung ausfällt, weil das Atemzentrum unter Druck geraten ist, weil es eine Blutung im Hirnstamm gibt oder ein Trauma oder sowas, ist das mit dem Leben nicht vereinbar, weil keine Atemaktivität mehr im Rückenmark ausgelöst wird. Und dann gibt es in der Formatio Reticularis auch motorische Kerne, die Bewegungen erzeugen, ganz besonders im stützmotorischen Bereich. Und dann gibt es nochmal ein ganz, ganz wichtiges Feld. Das ist das aufsteigende retikuläre aktivierende System. Das kürzen wir ab, ARAS. Und dieses ARAS ist auch ein Teil der Formatio Reticularis, vor allen Dingen im Mittelhirn. Und das sorgt über den Thalamus, wo es seine Fasern hinrichtet, seine Axone hinrichtet. Über den Thalamus sprechen wir ja dann ein anderes Mal. Dieses ARAS sorgt über den Thalamus für eine unspezifische Aktivierung der Großhirnrinde. Das nennt man dann Weck- oder Wachreaktion. Die kann ganz plötzlich und stark erfolgen, zum Beispiel wenn wir erschrecken, lauter Knall oder sowas. Aber sie ist im Wachzustand eigentlich immer bis zu einem gewissen Grad aktiv. Und nur nachts wird sie relativ wenig aktiv. Minimal aktiv ja, aber viel, viel weniger. Sonst könnten wir nicht einschlafen. Und wenn dieser Bereich geschädigt wird, kommt es zum Koma.
Okay. Ja, wie unsere Hörerschaft nur inzwischen weiß, sind ja einige der Themen, die wir hier besprechen, für mich mehr oder weniger Neuland. Man hat es vielleicht auch gerade an der Aussprache von Formatio Reticularis schon gehört. So ist es zum Beispiel auch bei diesem Begriff gewesen, diesem Fachwort, was ich nachschlagen musste, Monoamine. Monoamine sind eine Gruppe von Neurotransmittern und Neuromodulatoren. Was hat es denn nun mit dem Monoaminergensystem auf sich, das auch zur Formatio Reticularis gehört?
Monoaminerge Neurone sind alle Neurone, die ein sogenanntes biogenes Amin als Transmitter verwenden. Biogene Amine sind Abkömmlinge von einzelnen Aminosäuren, die im Neuron selbst hergestellt werden. Also die Aminosäurebausteine, die haben wir in jeder Zelle reichlich und die Nervenzellen, die diese biogenen Amine brauchen als Transmitter, die sind darauf spezialisiert, aus einer Aminosäure ein biogenes Amin zu machen. Und einfach indem sie eine biochemisch gesehen eine Carboxylgruppe da abspalten. Beispiele sind Noradrenalin, Histamin, Serotonin, Dopamin. Das sind so die gängigen Monoamine oder biogenen Amine, die als Transmitter verwendet werden in diesem System.
Mhm. Haben diese Neuronengruppe denn mit einem dieser Substanzen als Transmitter alle die gleichen Funktionen?
Nein, gar nicht. Das ist ganz heterogen. Zum Beispiel noradrenerge Neuronengruppe, die sind sehr wichtig für den Schlaf-Wach. Rhythmus, das Cortex steuern ganz wesentlich also dieses ARAS mit, was wir schon besprochen haben, aber haben auch eine ganz wichtige Rolle bei psychischen Vorgängen über Projektionen in das limbische System, darüber sprechen wir später mal. Serotonin und Dopamin beeinflussen ebenfalls stark psychische Vorgänge, deswegen spielen diese drei Transmittergruppen tatsächlich auch bei psychischen Erkrankungen eine ganz wesentliche Rolle, da kommen wir auch noch drauf. Dopamin ist aber nicht nur ein Teil davon, sondern auch ein Teil des Belohnungssystems, ganz wichtig für unser tägliches Verhalten, auch für Suchtentwicklung und so weiter und spielt eine ganz wichtige Rolle bei Bewegungsabläufen. Das ist eine andere dopaminerge Zellgruppe, die das macht, als die, die das Belohnungssystem macht, aber der Transmitter ist derselbe, der gleiche, der da verwendet wird. Da müssen wir dann nochmal gesondert drüber sprechen.
Wenn ich das jetzt aber so höre, würde ich doch sagen, das spielt wahrscheinlich eine sehr wichtige Rolle in der klinischen Medizin, oder?
Ja, absolut. Zum Teil haben ja diese monoaminergen Zellgruppen eine ganz wichtige Bedeutung bei psychischen Erkrankungen, hatten wir gerade schon gesagt. Noradrenalin und Serotonin, zum Beispiel bei Depressionen, Dopamin, mehr bei der Schizophrenie, aber auch bei ADHS oder bei Suchterkrankungen. Serotonin auch bei der Migräne übrigens, ein ganz wichtiger Transmitter, der so diese Blutgefäße in den Hirnhäuten so zur Kontraktion bringt, dass da eine kleine Ischämie, eine Sauerstoffunterversorgung entsteht und die ist gefolgt von einer Überdurchblutung der Hirnhäute und das macht diese furchtbaren Kopfschmerzen. Das ist durch Serotonin-Neurone aus dem Hirnstamm ausgelöst. Das sind nur ein paar Beispiele. Und da kann man dann gezielt mit Medikamenten, die das jeweilige biogene Amin oder Monoamin blockieren oder die Wirkung verstärken, je nachdem, wo die Störung ist, sehr gute therapeutische Effekte in der Psychiatrie und Neurologie erreichen.
Okay. Im Hirnstamm ist ja eine von außen ganz prominent sichtbare Struktur zu sehen, die Brücke Pons. Was ist denn da drin und wozu brauchen wir die alle?
Im Pons ist ein Teil der schon besprochenen Hirnnervenkerne und Bahnen zu finden. Nicht alle Hirnnervenkerne liegen da, aber ein Teil eben. Und die Bahnen, die da unverschaltet durchziehen, die sind ja im ganzen Hirnstamm zu finden. Auch Teile der Formatio Reticularis sind drin. Aber ganz besonders, was die Brücke dann kennzeichnet, mit Teilen, die sonst nirgends zu finden sind, das sind die Brückenkerne. Also Begrifflichkeit ist in diesem Fall irgendwie einfach gewählt, oder Nuclei Pontis. Und diese Kerne sind eine entscheidende Relaisstelle der Informationsweiterleitung vom Großhirn zum Kleinhirn.
Okay. Im Mittelhirn, also dem oberen Abschnitt des Hirnstamms, ist ein großer, runder Nervenkern, der im Querschnitt rötlich erscheint. Das sieht irgendwie interessant aus. Warum ist das denn so rötlich und bei den anderen Nervenkernen eigentlich nicht?
Der Kern heißt tatsächlich Nucleus Huber, also auf Deutsch roter Kern, sagt keiner, aber übersetzt ist es so. Und die Neurone, die da drin sind, haben Eisen eingelagert. Das ist eine Besonderheit dieses Zellkerns und deswegen sieht er so ein bisschen rostrot aus.
Und was macht dann dieser schöne, rostrote, eisenhaltige Kern?
Der Nucleus Huber ist eine ganz wichtige Schaltstelle, insbesondere im motorischen System. Der ist sehr, sehr wichtig für die Kleinhirnfunktion, ist also in Neuronenkreise, die vom Kleinhirn in den Hirnstamm führen und vom Hirnstamm zurück ins Kleinhirn. Der Nucleus Huber ist damit eine ganz wichtige Struktur in Neuronenkreisen, die den reibungslosen Ablauf von Bewegungen möglich machen.
Okay. Und dann gibt es im Mittelhirn noch eine zweite Struktur, die im Querschnitt sehr auffällt. Und das sieht aus wie ein schwarzes Band, das sich auf beiden Seiten im vorderen Mittelhirnbereich gegen die Umgebung letztlich abgrenzt. Was ist das?
Das ist die Substantia nigra. Auf Deutsch wäre das dann schwarze Substanz. Sagt auch niemand. Man sagt immer Substantia nigra. Und die ist so schwarz, weil die Neurone, die da sind, Melanin eingelagert haben. Also den dunklen Hautfarbstoff, den wir auch synthetisieren, wenn wir viel in der Sonne gewesen sind. Und weil ein großer Teil der Neurone in der Substantia nigra Dopamin als Transmitter benutzt, gehört die Substantia nigra auch zum monoaminergen System, über das wir schon gesprochen haben.
Und was ist dann die Funktion dieses Substantia nigra?
Die hat ganz unterschiedliche Funktionen, aber ganz dominant ist die motorische Funktion. Stark vereinfacht könnte man sagen, sie beeinflusst, in welchem Maß Motorik, also Bewegung, zustande kommt. Sie wirkt gewissermaßen bewegungsantreibend. Damit ist sie ein Teil eines Kernverbundes, könnte man sagen, also einer Gruppe von Kernen, die Basalganglien heißen, und ist verbunden mit denen über Fasertrakte, Dendriten und Axone und übt so unter anderem ihren meistens aktivierenden Einfluss auf die Motorik aus.
Okay, und was passiert dann, wenn so ein wichtiger Bereich nicht mehr funktioniert?
Das ist richtig doof, wenn der nicht mehr funktioniert. Es gibt eine Krankheit, bei der die Substantia nigra Neurone peu à peu absterben. Die heißt Morbus Parkinson. Hat jeder sicherlich schon mal gehört. Das ist mit Abstand die häufigste Form einer Schädigung der Substantia nigra. Und die hat drei Symptome, an denen man eigentlich sofort das Krankheitsbild erkennt. Da muss man gar keine bildgebenden Verfahren machen oder so. Das ist eigentlich eine klinische Diagnose. Das eine ist eine Steifheit der Muskulatur. Das zweite ist ein Zittern, so ein rhythmisches Zittern, insbesondere der Hände. Und dann, das ist das prominenteste und für die Patienten und Patientinnen, die betroffen sind, das quälendste, die Hypokinese, also eine Bewegungsarmut. Die wollen sich bewegen, aber können nicht richtig, weil die Substantia nigra die aktivierenden Signale nicht mit aussendet. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass diese Hypokinese, wenn es ganz extrem ist, heißt auch Akinese, die Patienten sind relativ bewegungslos, das kann im Extremfall tatsächlich so sein beim Parkinson, die kommt nicht durch eine Lähmung der Muskulatur zustande. Der Muskulatur geht es wunderbar, das sehen Sie auch an dem Zittern. Ne? Das heißt, die wird weiterhin angesteuert, aber Bewegungsintention kann nicht umgesetzt werden in tatsächliche Bewegung. Und deswegen hat diese Krankheit einen sehr, sehr hohen Krankheitswert, obwohl sie an sich gar nicht eine tödliche Krankheit ist. Sie behindert nur mit weiterem Fortschreiten sehr stark.
Kann man das denn behandeln?
Ja, kann man behandeln, aber leider heute noch nicht grundsätzlich, nicht ursächlich. Das heißt also, dieses frühzeitige Absterben der Neurone in der Substantia nigra, das kann man nicht verhindern, leider. Und man kann auch nicht neue Neurone generieren, wenn man so will, als Ersatz für die, die abgestorben sind, zumindest nicht in der Routine. Aber in beiden Bereichen laufen eigentlich schon sehr viel Forschungsaktivitäten. Irgendwann wird das möglicherweise gelingen, dass man auch in der Routine diese Neurone dann ersetzen kann und die wieder so aussprossen, wie sie aussprossen sollen, um die Funktionalität zu ermöglichen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Was wir heute schon machen können, ist, in den noch vorhandenen Neuronen der Substantia nigra die Funktion verstärken. Und da nimmt man ein Medikament, das eine Vorstufe von Dopamin ist, DOPA nämlich. Und dieses DOPA wird mit einem Zusatzmedikament, das die Umwandlung von DOPA zu Dopamin im Blut außerhalb des Gehirns, aber nur da, verhindert, als Tablette eingenommen. Und dann wird dieses DOPA im Gehirn von den verbleibenden Dopamin-Neuronen der Substantia nigra aufgenommen, dort umgewandelt in Dopamin. Und damit wird dann pro Neuron viel mehr Dopamin ausgeschüttet bei einer Aktivierung, als wenn DOPA nicht eingenommen worden wäre. Und dadurch wird die Signalübertragung verstärkt. Ist also, wenn Sie so wollen, wie so eine Art Zaubertrank für dopaminerge Neurone. Die werden dadurch bildlich gesprochen sozusagen stärker. Und dann können weniger, auf diese Weise können eben weniger dopaminerge Neurone die Arbeit von mehreren machen. Und so kann man über lange Zeit einen wesentlichen Teil der Funktion der geschädigten Substantia nigra wiederherstellen.
Okay, na gut. Also dann vielen Dank für diesen Einblick zum Hirnstamm. Dazu gehörte dann ja verlängertes Mark, Brücke und Mittelhirn. Da haben wir doch schon einen wunderbaren Einblick erhalten. Es ist einfach spannend, was Sie und dieses Buch letztlich damit so erzählen können. Sie hatten es eingangs mal gesagt, ich glaube in der allerersten Folge, dass Sie mit vor 30 Jahren sich diesem Thema Neuroanatomie so ein bisschen gewidmet haben. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, dieses Buch dann überhaupt zu schreiben? Was hat Sie dazu bewogen? War es so ein langweiliger Dienstagnachmittag, wo Sie dachten, Mensch, das Projekt starte ich mal?
Nein, ich hatte nie Langeweile.
Das glaube ich wohl.
Eins von wenigen Problemen, die ich wahrscheinlich noch nie hatte. Es war so, dass ich, das war schon als Studierender in der Anatomie als Tutor gearbeitet habe und dann im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, Neuroanatomie ist bei allen ein Angstthema. Keiner mochte es gerne. Es gab irgendwie zu dieser Zeit keine sehr gute Literatur, die studierendenfreundlich war. Und dann war die Bitte, kannst du nicht mal so ein Seminar machen zu, wie funktioniert das Gehirn und wie ist es aufgebaut? Und das haben wir angefangen und dann war das erfolgreich und hat Spaß gemacht, allen, den Zuhörenden, mir auch. Und dann haben die gesagt, Mensch, dazu musst du mal ein Skript schreiben. Ja. Dann habe ich ein Skript geschrieben und dieses Skript wurde immer dicker. Und dann haben wir gesagt, ja, also wenn das übers Gehirn schon ist, dann mach doch gleich das Rückenmark noch mit. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir gesagt, also wenn es über das ist, dann mach doch gleich die peripheren Nerven noch mit. Dann haben wir das gemacht. Und so ist das so dick geworden. Dann haben wir am Schluss gesagt, richtiges Buch gibt es eigentlich keins. Dann schicken wir es doch mal weg zu einem Verlag. Und so kam es.
Zack, ein kleines Skript und schon haben Sie ein Buch 30 Jahre später in der 9. Auflage. Das ist doch wunderbar. Ja, jetzt haben wir hier im Podcast heute die 4. Folge hinter uns und die 5. Folge naht. Worum geht's denn da? Können Sie mal einen Einblick geben?
In der 5. Folge wollen wir mal auf das Kleinhirn gucken. Erwähnt haben wir es schon, dass die Struktur, die hinten am Hirnstamm sozusagen angeheftet ist und eine ganz entscheidende Rolle in dem spielt, wie wir uns täglich bewegen können. Die schauen wir uns an.
Okay, dann dürfen Sie gespannt bleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von uns und der Neuroanatomie. Danke, dass Sie dabei waren bei der Folge zum Hirnstamm des Podcasts Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Struktur und Funktion wurde von Professor Trebel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast, Redaktion Professor Trebel und Anne Kolikowski, Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.